herzliche Grüße auch von uns aus Erkrath, von der Gnadenfelsgemeinde. Wir denken auch immer wieder an die Zeit in der Carey Chapel zurück und sind sehr dankbar und vor allem dann auch froh, wenn ich dann mal hier sein kann. Und falls ihr meine Frau vermisst, die bereitet die Dinge für unseren Gottesdienst später vor, aber die grüßt euch auch ganz lieb. Ich möchte euch einmal mitnehmen auf eine Reise. Stellt euch einmal vor, du und ich würden in der Zeit Jesu in Jerusalem leben. Wir sind Juden, die auf den verheißenen Messias warten. Wir warten auf seine Befreiung, vor allem seitdem wir die Römer haben, die uns unterdrücken, die praktisch unsere Fremdregierung sind und uns den Alltag wirklich schwer machen. Durch Steuern, durch Verachtung, dass wir einfach merken, wir sind zwar in unserem Land, aber wir sind die, die viel weniger wert sind wie die da oben. Aber nicht nur das macht uns den Alltag schwer. Damals war das noch viel schlimmer, wenn du krank geworden bist. Es gab zwar sogenannte Ärzte, aber es hat nichts mit der Medizin von heute zu tun. Krankheiten haben damals massiv das Leben beeinflusst. Und vielleicht das deiner Familie oder auch von dir selbst. Wenn der Messias kommen sollte, dann sollte sich aber alles ändern. Die Besetzer sollten besiegt werden. Und die Krankheiten sind im Reich Gottes auch nicht mehr das Problem. Und genau dann hören wir von einem Mann mit dem Namen Jesus. Er zieht durch die Städte, predigt, dass das Reich Gottes jetzt kommt und heilt die Menschen. Er heilt nicht nur ein paar Menschen, sondern wir sehen in den Evangelien, dass im Grunde genommen die ganze Region die gesündeste der ganzen Zeit im Grunde genommen war. Und vielleicht warst du auch bei der Menge dabei, die damals seine bis heute so bekannte Bergpredigt gehört hat. Und du fängst dann an zu glauben, ja, das ist er wahrscheinlich. Da passt so vieles. In ihm erfüllen sich jetzt all diese Hoffnungen. Und du bist dabei. Für einen Juden der damaligen Zeit war das, worauf er gewartet hat. Dass in dem Messias Rettung und Heil für ihn kommt. Aber das galt nicht für jeden aus Sicht der Juden. Das war ihr Messias, ihr Retter. Aber die Heiden, das waren die Feinde, das waren die Bösen. Und wenn der Messias kommt, wird er sie besiegen. Sie sind einfach nur unrein. Aber was sagt die Bibel dazu? Schlagt mit mir am Anfang bitte einmal Römer 9 auf, wenn ihr eine Bibel habt. Wenn ihr keine Bibel habt, könnt ihr auch kurz eure Hand heben. Ich glaube, das wurde vergessen zu sagen. Dann bringt der Christian euch sicherlich auch noch gerne eine. Römer 9. Wir lesen die Verse 24 bis 29 in Römer 9. Die er auch berufen hat, nicht nur uns aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Wie er auch durch Hosea sagt, ich will das nicht mein Volk nennen und das Nicht-Geliebte meine Geliebte. Und es wird geschehen an dem Ort, da zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da werden sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft über Israel aus, wenn die Zahl der Kinder Israel wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Überrest gerettet werden. Denn er wird das Werk vollenden und es abkürzen in Gerechtigkeit, denn der Herr wird es abkürzendes Werk tun auf der Erde. Und wie Jesaja zuvor gesagt hat, wenn uns nicht der Herr Zebaoth Nachkommenschaft übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sodom und Gomorra gleich geworden. Paulus zitiert hier zuerst Hosea 2 und dann noch Jesaja 10. Und beide Stellen sind aus dem Alten Testament. Das heißt, jeder Jude von damals hatte das zugänglich. Er konnte das wissen, was hier steht. Paulus fängt nicht mit irgendetwas Neuem an. Und vor allem die Schriftgelehrten und Pharisäer sollten es wissen. Sie sollten wissen, dass wenn der Messias kommt, auch den Heiden Gnade zuteil werden wird. Aber nicht nur das, dass auch Heiden in dem Reich Gottes sein werden. Jesaja 10 sagt, dass auch nicht alle Juden dabei sind. Nur ein Überrest aus dem Volk Gottes wird Rettung erfahren. Auch wenn jeder Jude durch Gottes Wort es damals wissen konnte, hat niemand wirklich daran geglaubt. Umso größer war der Schock dann, als der Messias gekommen ist und als genau das dann geschah. Der Messias wurde ganz praktisch zur Hoffnung für alle. Für alle, die zu ihm gekommen sind. Und das sehen wir in unserem Text von heute. Wir sind als Gemeinde im Matthäusevangelium und wir sind gerade durch die Bergpredigt durch. Und dann denkt man, durch die ganzen Lehren durch, die Predigt ist fertig, die Bergpredigt. Aber was kommt danach? Meistens übersehen wir die wertvollen Stellen, die nach den bekannten Stellen stehen. Weil wir sehen hier etwas ganz lebendig im Leben Jesu. Wir werden sehen, wie er die Grenzen, die wir als Menschen, ob durch eine Tradition, durch Religion oder durch unser Denken aufrichten, vollkommen auflöst. Zuerst zeigt er, dass niemand zu unrein ist, um zu ihm zu kommen. Und dann sehen wir, dass niemand zu weit weg für Jesus ist und dass niemand zu unwichtig für ihn ist. Schlag mit mir einmal den Text für heute bitte auf, das ist Matthäus 8. Wir lesen Vers 1 bis 17. Matthäus 8, 1 bis 17. Als er aber vom Berg hinabging, folgte ihm große Menschenmengen. Und sie, ein Aussätziger, kam, fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sagte, ich will, sei gereinigt. Und sofort wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus sagte zu ihm, sieh zu, sag es niemandem, sondern geh hin und zeig dich dem Priestern und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Als Jesus nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sagte zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan und habe unter mir Kriegsknechte. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Zum anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Als Jesus das hörte, wunderte er sich und sagte zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich selbst in Israel nicht gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgeworfen in die äußere Finsternis. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Und Jesus sagte zum Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Und Jesus kam ins Haus des Petrus und sah, dass dessen Schwiegermutter mit Fieber da niederlag. Da ergriff er ihre Hand und das Fieber verließ sie. Und sie stand auf und diente ihnen. Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit dem Wort und machte alle Kranken gesund, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt wurde. Er hat unsere Schwachheiten auf sich genommen und unsere Krankheiten hat er getragen. Wir befinden uns in den ersten Versen direkt nach der Bergpredigt. Matthäus leitet diesen Abschnitt so ein, als er vom Berg hinabging. Anders gesagt, das sind die Verse, die wir, nachdem wir das Schwere verstanden haben, gerne mal schneller durchlesen. Ja, Jesus hat geheilt und das kennen wir und wir gehen viel zu schnell meistens darüber. In der Bergpredigt finden wir sehr viel. Wir sehen, wie Jesus all die falschen Traditionen der religiösen Elite oder des religiösen Denkens von damals und heute korrigiert. Er korrigiert es anhand von Gottes Wort, was es wirklich lehrt. Egal, ob es um die Frage geht, wo Sünde wirklich anfängt oder was fromme Taten bedeuten. Weil die Sünde fängt schon im Herzen an. Und fromme Taten ohne eine Beziehung zu Gott bringen gar nichts. Stattdessen sollen wir eine echte Beziehung mit Gott haben. Und das soll unser ganzes Leben prägen. Das macht Jesus immer wieder deutlich. Vor allem im letzten Kapitel ist das der Schwerpunkt. Er sieht dann auch, wie das unsere Beziehungen beeinflussen soll. Zusammengefasst können wir sagen, die Bergpredigt zeigt uns, was es bedeutet, mit Gott wirklich zu leben. Es ist kein reiner Moralkodex, nein, sondern es ist Gottes Maßstab und wie wir damit in Wirklichkeit umgehen können. Weil du und ich können nicht bei Gott punkten, was wir Menschen oft denken. Und dann nützt es uns auch nichts, wenn wir die Sünde verharmlosen. Gottes Maßstab zählt, so hart er auch ist. Und nur, wer auf Jesu Wort hört. Und am Ende heißt es, wer danach tut, wird eine Beziehung zu Gott haben. Aber sind wir mal ehrlich, behaupten kann das jeder. Jeder kann sich hinstellen und sagen, durch mich kriegst du eine Beziehung zu Gott. Das macht jede Religion. Jede Religion sagt, dass sie den Zugang zu Gott hat. Das taten auch die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie hatten den Ruf im Volk, dass wenn nur zwei Menschen in den Himmel kommen, dass der eine ein Pharisäer und der andere ein Schriftgelehrter sein wird. Aber das Volk hat einen großen Unterschied zwischen ihnen und Jesus festgestellt. Jesus hat in Vollmacht gelehrt. Nicht wie die anderen, heißt es am Ende von Kapitel 7. Zum einen hat Jesus sich alleine auf das Wort Gottes berufen. Und klar, irgendwie sagen auch alle, dass sie das Wort Gottes haben. Keine Frage. Aber fangen wir mit denen an, die sich auf die Bibel berufen. Die Juden, die sagen, dass das Alte Testament Gottes Wort ist, lesen das Alte Testament durch ihre Tradition. Die katholische Kirche hat selbst die Deutungshoheit bei den Priestern. Die Laien verstehen nicht alles. Die Konzile bestimmen und der Papst kann auch direkte Worte Gottes reden. Zeugen Jehovas haben die Bibel bewusst verändert. Und ja, die meisten wissen, dass sie Jehova reingeschrieben hatten, anstatt Herr, wenn das Alte Testament genannt wird. Das sind nicht die wichtigen Veränderungen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, heißt in deren Übersetzung war ein Gott. Die Mormonen haben das Buch Mormon neben der Bibel noch und weitere Literatur als Zusatz, um die Bibel zu deuten. Und der Koran sagt ganz schlicht, alles andere ist verfälscht. Wir sind die Korrektur. Niemand geht in einer Linie mit dem, was vorher offenbart wurde. Niemand sonst, außer Jesus. Niemand sonst, außer die Bibel selbst. Niemand sonst widerspricht sich nicht über die Laufe der Jahrhunderte. Aber Jesus hat nicht nur diese Autorität, sondern er hat auch eine Autorität in sich selbst. Er ist Gott, der Mensch wurde. Er ist das Wort Gottes, was Mensch wurde. Und das zeigt sich auch in seinem Leben. Genau das sehen wir hier nach der Bergpredigt durch die Wunder und Zeichen in den folgenden Kapiteln. Diese Wunder und Zeichen zeigen auf der einen Seite nämlich auch, dass Jesus die Wahrheit gesagt hat. Sie bestätigen seine Botschaft. Hebräer 2, Vers 4 sagt, und Gott hat dazu mit Zeichen, Wundern und mancherlei Machttaten und mit Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen sein Zeugnis gegeben. Er hat sein Wort bestätigt. Und wenn ihr denkt, sowas kennen wir doch heute auch, nein, in der Art und Weise, wie Jesus damals gewirkt hat, denkt nicht dran, dass wir das heute finden. Wo Jesus war, war jede Krankheit weg. Und nicht ein Heilungsprozess, sie war weg. Das war etwas, was man nicht irgendwie als Fake oder Zauberei abtun konnte. Blinde konnten wieder sehen, die noch nie gesehen haben. Beine sind nachgewachsen. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber in Lourdes gibt es viele Krücken, aber wenig Prothesen. Eigentlich gar keine Prothesen. Was da passiert ist, war einmalig. Aber genauso wie die Bestätigung für die Botschaft, zeigen diese Wunder auch sein Wesen und die Botschaft selbst. Und das sehen wir ganz praktisch hier, wie Gottes Gnade aussieht. Es ist so frisch aus dem Leben Jesu hier. Es ist nicht aus dem Theologiebuch, systematische Theologie, ja, die Liebe Gottes, die Gnade Gottes. Nein, wir sehen Jesus hier. Wir müssen das Evangelium verstehen. Aber hier sehen wir ihn, Jesus, der das Zentrum dieser Botschaft selbst ist. Wir sehen, wie Gott, der Fleisch wurde, sich verhalten hat in dieser Welt. Wir sehen seine unfassbare Barmherzigkeit, seine Liebe und dass einfach jeder zu ihm kommen konnte. Niemand war zu unrein, niemand zu weit weg und niemand zu unwichtig bei ihm. Dass niemand zu unrein ist, sehen wir bei dem ersten der drei Wunder, die wir uns heute ansehen. Die Rede ist hier von einem Aussätzigen. Ein Aussätziger war damals ein massiver Außenseiter. Es war und ist eine grausame Krankheit. Zuerst fängt es an durch starke Schmerzen. Gut, das verbinden wir oft mit Krankheiten. Aber was dann passiert, kennen wir eigentlich weniger. Nämlich der Schmerz hört auf und Taubheit setzt ein. Es ist eine Krankheit ohne Schmerzen. Jetzt denkt man, so schlimm ist das ja vielleicht nicht. Aber dann fängt es an, wirklich schlimm zu werden. Es kommen nämlich dann äußerliche Veränderungen. Der Aussatz fängt dann an, um sich zu greifen. Es werden immer mehr schmutzige Wunden. Ein Mensch zerfällt praktisch. Mit der Zeit fallen die Augenbrauen ab. Ich weiß nicht, ob ihr Frauen das schon mal probiert habt oder versehentlich getan habt, alle Augenbrauen wegzuhaben. Das sieht nicht gut aus. Aber dann geht's weiter. Hände sind abgefallen. Füße. Der Mensch ist wirklich regelrecht in sich zerfallen. Und ein Aussätziger hatte auch einen eigenen Geruch, der so stark war, dass wenn du neben ihm gestanden hast, es auf der Zunge geschmeckt hast. Das heißt, du musstest ihn noch nicht mal sehen. Wenn er in deiner Nähe war, hast du ihn geschmeckt, gerochen. Und dadurch, dass die Stimme sich auch noch verändert hat durch die Krankheit, hast du ihn, sobald er was gesagt hat, auch noch gehört. Das Schlimme an dieser Krankheit war, dass es unheilbar ist. Und daher wurden Aussätzige als Menschen unter dem Gericht Gottes gesehen, weil der Mensch keine Antwort darauf hatte. Sie wurden vollkommen isoliert, aus Angst, sich anzustecken, und weil sie einfach verachtet waren. Niemand wollte auch nur in ihre Nähe kommen. Das waren die Menschen, mit denen man nichts zu tun haben wollte. In der Nähe dieser scheinbar Verfluchten. Daher mussten die damalig Aussätzigen auch vor sich herrufen, unrein, unrein, damit niemand aus Versehen auf einmal geschmeckt hat, dass sie da waren. Und auch das Alte Testament ist sehr deutlich im Umgang mit dieser Krankheit. Es gab viele Regeln. Es war und ist einfach grausam, wenn man sich damit beschäftigt. Und genau hier sehen wir etwas total Unerwartetes. Dieser Kranke hat von Jesus gehört. Und er hat die Hoffnung auf einmal wieder in sich bekommen. Er ist nicht angekommen und hat gerufen, unrein, unrein, sondern er ist auf Jesus zugegangen. Er hat an ihn geglaubt. Er nennt ihn Herr und sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Niemand konnte ihn eigentlich reinigen, das wusste er, außer Gott alleine. Und in dieser Hoffnung stand er nun vor Jesus und sagt, wenn es dein Wille ist, kannst du es. Er hat nicht seine Fähigkeit in Frage gestellt, sondern er hat nach seinem Willen gefragt, im Vertrauen, dass er ihn retten kann. Von dem, was ihn komplett aus dem Leben gerissen hat. Und was sehen wir dann? Wir sehen, wie Jesus seine Hand ausstreckt und diesen Mann berührt. Diesen Mann, den sonst niemand in seiner Nähe haben wollte. Kannst du dir vorstellen, wie die Menschenmenge reagiert hat? Wir haben nämlich in Vers 1 gelesen, dass eine große Menschenmenge Jesus gefolgt ist. Sie mussten außer sich gewesen sein. Vielleicht haben einige so geschrien, halt, der ist unrein, nein, pack ihn nicht an. Weil er der Messias ist. Bloß nicht, du wirst unrein. Aber Jesus rührte diesen Mann an und sagte, ich will. Dabei wurde er nicht unrein, sondern der Mann wurde rein. Und zwar in diesem Augenblick. Was für ein Zeichen ist das für das Wesen vom Evangelium selbst, für die Botschaft, die wir in Jesus haben. Aussatz ist ein Bild für die Sünde, was damals im Alltag wirklich allgegenwärtig war. Sie ist zerstörerisch. Oftmals tut sie auch gar nicht so weh. Vor allem nach der Zeit merkt man die Sünden gar nicht mehr so. Manchmal stört es noch. Und ja, man merkt auch, dass es etwas mit einem macht. Aber im Grunde genommen, das Gewissen hört irgendwann auf, sich zu melden. Aber ihre Folgen sind fatal. Immer wieder merken das auch andere. Andere können dir deine Sünden meistens sehr gut sagen. Sie sehen deine Sünden und Schuld. Aber niemand hat wirklich eine Lösung. Niemand hat echte Hoffnung. Außer, tu das, tu jenes, arbeite hier noch dran, probier das mal. Außer Jesus. Du und ich sind schuldig vor Gott. Das ist das Evangelium. Da fängt es an. Wir sind unrein durch unsere Sünden. Nichts kann uns davon reinigen. Außer das Blut Jesu. Außer wenn du an Jesus als deinen Herrn und Retter glaubst, weil er dafür am Kreuz gestorben ist. Und dann gibt es auch nichts, was dich zu unrein gemacht haben könnte. Keine Sünde ist zu groß für die Gnade Gottes in Jesus. Daher, wenn du es noch nicht getan hast, dann kehr zu Jesus um und glaub an ihn. Egal, welche Sünde dich für dich davon abhält, du bist nicht zu unrein für Gottes Gnade. Er reinigt dich von all deiner Schuld. Und auch wir als Christen müssen uns immer wieder daran erinnern und nicht, wenn wir in Sünde fallen, uns fernhalten lassen von Gott, sondern genau zu diesem Gott kommen. Weil in der Botschaft vom Evangelium sagt er zu dir, ich will dich reinigen von deiner Sünde, sei rein. Jeder, der glaubt, darf das wissen. Aber damals wie heute, es ist nicht nur die Unreinheit, die scheinbar Menschen von Jesus abhält. Immer wieder höre ich in Gesprächen, dass Menschen einfach nicht so aufgewachsen sind oder keine Ahnung davon haben, keinen Zugang haben. Sie sind einfach zu fern für den christlichen Glauben. Sie haben kein Verständnis dafür. Vielleicht denkst du aber auch so über Menschen in deinem Umfeld, wenn du mit ihnen umgehst und sagst, nee, also mein Arbeitskollege, der ist Ire und der ist Katholik, seitdem er groß geworden ist. Der geht jeden Sonntag in die Messe und noch unter der Woche. Und nee, der will damit nichts zu tun haben. Der hasst Evangelikale, der hasst im Grunde genommen Protestanten. Das sind die Erzfeinde. Oder vielleicht hast du auch einen Moslem bei dir auf der Arbeit und denkst, ach nee, dem spreche ich bloß nicht an. Oder einen Hardcore-Atheisten, der wirklich sagt, was willst du mit dem Blödsinn? Und du sagst, gut, den lassen wir lieber mal. Wenn du so denkst, dann lass uns mal auf das zweite Wunder sehen, was wir hier in unseren Versen finden. Weil dort sehen wir, dass niemand zu weit weg für Jesus ist. Lass uns nochmal Matthäus 8, die Verse 5 bis 13 lesen. Als Jesus nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sagte zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe unter mir Kriegsknechte. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er, und zum anderen komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht tu das, so tut er es. Als Jesus das hörte, wunderte er sich und sagte zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich selbst in Israel nicht gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgeworfen in die äußere Finsternis, da wird Heulen und Zähneklappern sein. Und Jesus sagte zum Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Der Hauptmann, von dem wir hier lesen, war ein römischer Soldat, der eine gewisse Position im Militär innehatte. Seinem Kommando unterstanden 100 Leute. 100 römische Soldaten. Anders ausgedrückt, das sind 101 Feinde von dem Volk Israel, die wir in ihm praktisch finden. Ihn selbst und seine Soldaten. Als Heide galt er für die Juden als jemand, der fern ist von Gott. Heiden gehörten einfach nicht zu ihm. Die hatten ihre Götzen, ihre falschen Götter, aber kannten Gott nicht. Sie waren durch und durch Sünde, die Gott eines Tages durch den Messias besiegen wird. Kurzum hat jeder Jude geglaubt, dass er Gott nahe ist und ein Heide fern von Gott. Einfaches Schubladendenken. Wir gehören dazu, ihr nicht. Und genau das Denken haben wir als Christen zum Teil auch. Wir sehen manche Menschen als unerreichbar für das Evangelium. Und wir sortieren viel zu oft Menschen aus. Jesus nicht. Dieser Hauptmann, dieser Heide konnte zu ihm kommen. Und Jesus hat nicht gesagt, stopp, du bist ein Heide. Du bist kein Jude. Lass mich in Ruhe. Ganz im Gegenteil. Jesus ist bereit, und das übersehen wir hier ganz oft, eine weitere Grenze der falschen Tradition sogar noch zu brechen, was jedem Juden das Kinn runtergehauen hat. Als Jude wurdest du nämlich unrein, wenn du in das Haus eines Heiden gegangen bist. Dieser Hauptmann wollte Jesus aber gar nicht zu diesem Punkt bringen. Er sagt, du brauchst nicht in mein Haus kommen. Weil er scheinbar nicht so weit von Gott weg war, wie die Menschen um ihn herum gedacht haben. Jesus bescheinigt ihnen einen Glauben, wie er unter den Kindern Israels nicht gefunden hat. Aber was hat den Glauben von diesem Mann gekennzeichnet? Nun, zum einen kommt er als Hauptmann, nochmals ein hochrangiger römischer Soldat, zu Jesus, einem jüdischen, für ihn von der Prägung her weniger werten, kleinen Zimmermann, einem Wanderprediger, und sagt zu ihm, Herr. Wir wissen wenig über diesen Hauptmann und was er von Jesus wirklich wusste. Aber sein Verhalten zeigt uns, dass er scheinbar in Jesus auch diesen Messias gesehen hat, von dem er unter den Juden wahrscheinlich gehört hat. Er hat an Jesus geglaubt. Und daher hat er gesagt, nein, du brauchst nicht zu mir nach Hause kommen. Ich möchte gar nicht, dass du als der Messias dich vermeintlich verunreinigst. Aber er hatte den Glauben, dass er gesagt hat, brauche er auch gar nicht. Er hat an die göttliche Autorität Jesu geglaubt. Jesu musste nicht kommen, um zu heilen, weil für ihn nichts zu weit weg ist. Weder die Distanz zu dem Sklaven, noch die Distanz durch die Kulturen zu dem Hauptmann. Daher nennt Jesus ihn als Beispiel für wahren Glauben. Die Verse 11 und 12 müssen für die Juden um Jesus herum dann wieder der nächste Tiefschlag gewesen sein. Eine jüdische Lehrtradition sagt nämlich, dass es ein Fest geben wird, wenn der Messias kommt, wo er mit Abraham und allen Juden feiern wird. Und jetzt ist der Messias da. Und was sagt er? Dass genau diese Juden zu Massen nicht dabei sein werden. Die Kinder des Reiches werden nicht dabei sein. Er sagt nichts anderes, wie auch das ganze Alte Testament deutlich macht. Nämlich, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gibt. In Malachi 1, 9 bis 11, das müsst ihr nicht aufschlagen, lesen wir zum Beispiel, so bittet nun Gott, dass er uns gnädig sei. Denn das ist durch eure Hand geschehen. Meint ihr, er wird eure Person ansehen? Sagt der Herr Zebaoth, dass doch einer unter euch die Türen zuschlösse, damit ihr nicht umsonst zu meinem Altar Feuer anzündet. Ich habe keinen Gefallen an euch, sagt der Herr Zebaoth, und das Speiseopfer von euren Händen ist mir nicht angenehm. Denn vom Anfang der Sonne bis zum Niedergang soll mein Name verherrlicht werden unter den Nationen. Und an allen Orten soll mein Name geräuchert und ein reines Speiseopfer geopfert werden. Denn mein Name soll unter den Nationen verherrlicht werden, sagt der Herr Zebaoth. Das ist gar nicht mal so lange nach der Gefangenschaft, wo Israel wieder zurück war, geschrieben worden. Malachi war der letzte Prophet. Und Israel war nach wenigen Jahrzehnten schon wieder komplett lau geworden. Sie haben diese Rettung Gottes aus der Gefangenschaft, wo sie damals waren, vergessen. Sie haben im Grunde genommen die behinderten Tiere geschlachtet, haben das mit den Ehen nicht mehr so ernst genommen. Ja, läuft doch alles. Und da hat Gott gesagt, nein, eure Herkunft rettet euch nicht. Weil der Unterschied ist der Glaube, der die Distanz zu Gott überwindet. Der Glaube ist entscheidend und nicht die Herkunft vor Gott. Der Glaube und nicht irgendwelche äußeren Umstände oder äußerlichen Taten, wie diese halbherzigen Opfer hier. Das Evangelium ist für jeden Menschen. Und das hat das Alte Testament bereits verheißen, wie wir auch am Anfang gesehen haben. Und genauso ist der Unglaube von jedem das Entscheidende, was eine unüberwindbare Distanz zu Gott schafft. Der Hauptmann wäre ohne Glauben nicht gekommen, aber durch den Glauben hat er diese Distanz überwunden. Schlag mit mir einmal Römer 10 auf. Römer 10, wir lesen die Verse 14 bis 21. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens verkünden, die das Evangelium des Guten verkünden. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Predigt geglaubt? So kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Gottes. Ich sage aber, haben sie es nicht gehört? Doch ihr Schall ist ja in allen Landen ausgegangen und ihre Worte bis an die Enden der Welt. Ich sage aber, hat es Israel nicht erkannt? Zuerst sagt Mose, ich will euch zur Eifersucht reizen über ein Volk, das nicht ein Volk ist. und durch ein unverständiges Volk will ich euch zum Zorn reizen. Jesaja aber wagt sogar zu sagen, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht gesucht haben und bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir gefragt haben. Zu Israel aber sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem Volk, das ungehorsam ist und widerspricht. Der Unglaube hat das Volk Israel unter das Gericht Gottes gebracht. Gott sagt, dass er immer wieder die Hand nach ihnen ausgestreckt hat, die sie nicht wollten. Sie sind aus Gottes Gnade überhaupt erst sein Volk geworden. Aber durch ihren Unglauben sind sie trotzdem unter sein Gericht gekommen. Wenn wir uns jetzt mit Prophetie beschäftigen würden, würden wir auch sehen, dass Gott seinem Bund treu ist und sich Israel wieder zuwenden wird. Aber da geht es nicht in unserem Text heute drum, sondern wie der Unglaube es unmöglich macht, Gemeinschaft mit Gott zu haben, selbst für Leute aus dem Volk Gottes. Und das gilt auch für dich und mich heute. Es ist egal, ob du äußerlich zu einer Gemeinde gehörst oder nicht, egal wie toll die ist. Ob das eine Calvary Chapel ist, Gnadenfels, in Amerika bei einem der großen Prediger, die so bekannt und toll sind. Wenn du nicht an Jesus als Herrn und Retter glaubst, wirst du auch nicht in das Himmelreich kommen. Egal, was deine Konfession ist, egal, was du mit den Lippen bekennst, der Glaube ist das, was rettet und nichts anderes. Genauso wenig gibt es eine äußerliche Distanz, die zu groß für das Evangelium ist. Keine äußerliche Distanz ist zu groß dafür, dass sie durch Jesus nicht überwunden wird. Und das gilt für jeden. Niemand ist zu unrein, um zu Jesus zu kommen. Niemand zu weit weg, um zu ihm zu kommen. Und niemand zu unwichtig, um zu ihm zu kommen. Und das sehen wir noch in den letzten Versen. Lasst uns nochmal in Matthäus 8, Vers 14 bis 17 lesen. Und Jesus kam ins Haus des Petrus und sah, dass dessen Schwiegermutter mit Fieber da niederlag. Da ergriff er ihre Hand und das Fieber verließ sie. Und sie stand auf und diente ihnen. Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus mit dem Wort und machte alle Kranken gesund, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt wurde: Er hat unsere Schwachheiten auf sich genommen und unsere Krankheiten hat er getragen. Hier sehen wir das dritte Wunder Jesu. Er scheint sich etwas zurückgezogen zu haben. Er war jetzt im Haus von Petrus. Und dort lag seine Schwiegermutter krank im Bett. Wir wissen nicht, wie ernst diese Krankheit war. Es kann ernst gewesen sein, aber es kann auch so eine leichte Grippe gewesen sein, die sowieso am nächsten Tag zu Ende gewesen wäre. Wir sehen auch, dass am Abend viele Besessene und Kranke zu ihm gebracht wurden. Und er hat sie alle geheilt. Angefangen bei der Schwiegermutter von Petrus. Das ist doch der Segen von jedem Schwiegersohn. Das wünscht sich doch jeder, dass die Schwiegermutter wohlauf ist. Und Petrus durfte es erfahren. Aber es gab niemanden, den Jesus abgewiesen hat. Wenn es hier heißt, dass sie viele zu ihm gebracht haben, heißt es auch wirklich viele. Es war eine Masse. Und wir können uns das jetzt nicht so vorstellen, weil der Text es so nicht sagt, dass es eine Schlange war und Jesus gesagt hat, nee, du nicht. Du, ja, du hast was Ernstes. Er hat sich aller angenommen. Er hat niemanden weggeschickt, der zu wenig Schmerzen hatte für seine Wunde. Jeder konnte zu ihm kommen. Und das rundet das Bild vom Evangelium noch weiter ab. Egal wer oder was, in Jesus findest du Heil und du bist nicht zu unwichtig. Niemand ist zu unwichtig für Gott, den Schöpfer in Jesus. Er nimmt sich aller an, die zu ihm kommen. Das war damals so, ist heute nicht anders und wird in aller Ewigkeit so sein. Das zeigt die Barmherzigkeit Jesu auf eine besondere Art und Weise. Genau das bedeutet es, wenn wir zum Beispiel Worte wie Matthäus 11 lesen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn du mühselig und beladen bist, können viele Menschen das oftmals nicht verstehen. Stell dich nicht so an. Ist doch nicht so schlimm. Aber Jesus fordert dich auf, komm her zu mir. Eigentlich gibt es wirklich noch vieles über die Verse zu sagen. Das Wichtigste ist aber, dass wir auf den Messias hier sehen, auf Jesus sehen. Ja, der Glaube des Aussätzigen ist ein Vorbild für dich und mich, keine Frage. Aber er zeigt das Wesen Jesu und dass niemand zu unrein für ihn ist, was viel wichtiger ist, weil der Glaube von dem Aussätzigen nichts gebracht hätte, wenn das nicht wahr wäre. Und ja, der Glaube des Hauptmanns ist genauso ein Vorbild. Ich meine, er hatte den Glauben, dass Jesus noch nicht mal in sein Haus kommen musste, sondern sämtliche Distanzen überwinden. Aber wenn in Jesus nicht all das überwunden wäre, wenn niemand zu weit für Jesus wäre und das nicht stimmen würde, dann könnte der Hauptmann da stehen und sagen, nee, du brauchst nicht kommen, und würde sagen, ja, stimmt. Aber nein, niemand ist zu weit. Egal welcher Herkunft, Hautfarbe, sozialer Status oder sonst irgendwas, in Jesus ist alles überwunden. Niemand ist zu weit weg, um durch ihn mit Gott versöhnt zu werden. Und Petrus' Schwiegermutter ist sicherlich auch ein Vorbild. Sie war gesund und ich habe ganz viele Predigten darüber gehört, wie toll das ist, dass sie direkt danach gedient hat. Ja, so sind Schwiegermütter, müssen wir auch mal akzeptieren. Das ist das Herz einer Schwiegermutter. Nicht aller, aber meiner zum Beispiel. Aber niemand ist bei Jesus unwichtig. Das ist das Wichtige. Das sollte unser Blick sein, weil wir an denselben Jesus glauben dürfen, wie wir ihn hier sehen. Weil er unser Herr und Retter sein kann und ist. Egal, was vorher war, egal, wo du herkommst und egal, was deine Not ist. Egal, ob Banker, Arzt, Jurist, Punker, Bauarbeiter, Müllmann, Immobilienmakler, Hausfrau oder Mutter. Bei Jesus kann jeder kommen, zu ihm kommen. Die Reihenfolge war nicht sortiert. Egal wer, egal wie wertig die Gesellschaft irgendwen von uns sieht. In Jesus findest du Annahme, findest du Gnade, wenn du zu ihm kommst. Und das sehen wir hier. Und das sehen wir in dem Leben von vielen um uns herum. Und dafür können wir Gott einfach nur danken. Lasst mich mit Gebet kurz abschließen. Ich bitte euch dafür aufzustehen und dann noch ein Lied, ne? Himmlischer Vater, ich möchte dir einfach vom ganzen Herzen danken, dass wir in deinem Wort sehen, wie dein Sohn in dieser Welt war. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir sehen, wie du mit den Menschen, die zu dir gekommen bist, umgegangen bist. Sie sind in ihrer Verzweiflung, in ihrer Not zu dir gekommen und du hast niemanden abgelehnt. Jeder konnte zu dir kommen, jeder hat bei dir Rettung gefunden und das ist bis heute noch so. Und ich bitte dich für die Menschen, die hier sind, die das hören, die sich genauso fühlen wie ein Aussätziger, wie jemand, der fern von Gott ist oder einfach nur unwichtig in den Augen von dem allmächtigen Schöpfer, dass er wirklich anhand von dir einfach sieht, dass jeder zu dir kommen kann, dass jeder durch Jesus zum Vater kommen kann. Und dass wir wirklich das Evangelium als Christen jeden Tag neu verstehen lernen, dass es das ist, was uns antreibt, was uns verändert, immer mehr. Weil ohne Jesus wird genauso wenig irgendwer überhaupt zu Gott kommen können. Ich danke dir für die Botschaft des Evangeliums und ich danke dir, Jesus, dass du unter uns Menschen gelebt hast und wir dich so kennenlernen durften und kennenlernen dürfen in deinem Wort. Bitte segne du nachher auch noch die Gemeinschaft und segne diese kommende Woche, dass wir als Zeichen für dich in dieser Welt diese Botschaft leben und weitergeben. Amen.